Man ist nicht enttäuscht von dem, was ein anderer tut oder nicht tut, sondern über die eigenen Erwartungen an den anderen.
Mit diesem Zitat von Mark Twain steigen wir heute in unsere Folge ein. Willkommen zurück zu unserer weiteren Folge von Einfach Komplex. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch aus Dresden zugeschaltet und mein fabelhafter Co-Host Gregor Vollmer Fuchs sitzt irgendwo in der Jugendherberge oder Hotel und redet mit mir.
Irgendwo mitten in Hessen. Ja, Naumburg, glaube ich, heißt der Ort, ja.
Alles so weit weg, dass ich nicht weiß, wo es ist, aber das soll uns auch heute nicht aufhalten. Gregor, du hast gerade das Zitat mitgebracht. Worum soll es denn heute gehen?
Ja, wir wollen uns ein bisschen mit Enttäuschung auseinandersetzen und Expectation Management. Das heißt, wie können wir dem vielleicht auch vorbeugen, dass wenn irgendwas, was wir uns vorgenommen haben, nicht so gelingt, wie wir es uns vorgenommen haben, dass die Enttäuschung halt nicht so groß ist.
Bevor wir da reinstarten, wieso ist das gerade ein Thema, was in unserem Kopf durch die Gegend schwirrt?
Ja, aus meinem eigenen Kopf tatsächlich, weil wir ein Angebot für ein Haus abgegeben haben, da überboten worden. Und damit der Deal für mich nicht mehr so gut war, wie ich hätte, also wie ich bereit bin, dafür zu zahlen. Und das natürlich eine gewisse Enttäuschung und Frustration hat ausgelöst hat. Und ich denke, dachte, das wäre gut, das heute mal zu besprechen, weil ich glaube, bin ich nicht der Einzige, den es ab und zu mal so geht.
Das heißt, wir nehmen euch heute mit in eine kleine Reise. Wie geht man mit Emotionen um, indem man die vorher in den richtigen Rahmen gießt? Und du hast gerade vorhin ein Wort gesagt, das nennt sich Expectation Management oder auch im Deutschen Erwartungsmanagement oder Umgang mit Erwartung letztendlich. Was verbirgt sich denn dahinter? Warum hast du das für mit aufgenommen?
Ja, weil ich glaube, Vorfreude ist ja, kann ja was total Schönes sein, ne? Wenn man so kleine Kinder beobachtet, wie sie sich auf Weihnachten freuen oder sowas. Und Vorfreude kann auch sehr trügerisch sein, weil zum Beispiel jetzt diese große Vorfreude auf jetzt das Beispiel von dem Haus, umso mehr Vorfreude da halt schon da ist, über einen Fakt, wo du ja noch gar nicht weißt, dass der eintritt, also in dem Fall der Kauf des Hauses, umso größer ist halt die Enttäuschung, wenn es halt nicht eintritt. Ne? Und ich glaube, da muss man halt einfach auch im Vornherein schon ein bisschen steuern, damit es halt im Worst-Case-Szenario halt nicht zu schmerzhaft wird.
Und jetzt hat es ja dich erstmal negativ erwischt. Und nochmal sorry auch von meiner Seite, dass das mit dem Haus nichts geworden ist. Kann mir nachvollziehbarweise vorstellen, wie nervig das ist. Jetzt ist aber die Frage, irgendeinen Grund gibt es ja trotzdem, dass man sich erstmal Hoffnung macht. Und das muss ja auch nützlich sein, sonst hätten wir Menschen das gar nicht. Das heißt, wenn wir jetzt erstmal vielleicht darauf schauen, wodurch entstehen eigentlich Erwartungen und wie werden die geprägt? Was würdest du da vielleicht aus deinem eigenen Leben beschreiben?
Ich glaube, Erwartung ist auch immer ein bisschen mit Hoffnung verknüpft. So, und ich glaube, Hoffnung ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn es Menschen halt nicht so gut geht, dass wieder eine Zeit kommt, wo alles besser wird. Ne, ob das jetzt unsere Großelterngeneration oder zumindest mein Großvater hat das noch erlebt, im Krieg ist. Ja, ob das nach schweren Trennung ist, auf einer persönlichen Ebene, ob das vielleicht auch aus beruflicher Zukunft irgendwie was schlecht läuft, ist ja immer die Hoffnung da, dass es besser wird. Und ich glaube, das ist auch ein großer Antrieb in solchen Situationen, dass wenn was Schlechtes eintritt, also auch das schlechte Gefühl, es nicht dauerhaft da bleibt.
Wenn wir da jetzt nochmal eine Stufe tiefer gehen, Hoffnung ist ja schön und gut, aber auch die muss ja einen Zweck haben, sonst hätten wir Menschen die ja gar nicht. Was hast du das Gefühl, was löst das in einem aus oder warum ist das, ich sag mal, nützlich genug für den menschlichen Körper, dass der sich das über die Jahrtausende angeeignet hat?
Ja, weil negative Emotionen ja auch oft mit Stress einhergehen und den Körper ja sehr, sehr stark belasten. Und positive Emotionen, ja, eigentlich was befeuern, was uns Energie gibt, weiterzumachen, ohne da jetzt wissenschaftlich genau tiefer drauf eingehen zu können. Ja, da
Vielleicht
kannst du mir
noch
ja vielleicht helfen.
vielleicht da als von der Seitenlinie. Vieles von dem, wir haben darüber schon mal gesprochen, von Glückshormonen, die wir haben, sind keine Zielerreichungshormone, sondern einer, ich bewege mich auf ein gewertschätztes Ziel zu Hormone. Das heißt, die Dinger werden ausgeschüttet, wenn ich kleine Schritte in die richtige Richtung gehe, was ja erstmal das Verhalten befeuert, was dann zu dem richtigen Endergebnis führen kann. Und daraus, glaube ich, entsteht halt auch ein Großteil dieser Vorfreude. Und das ist eben das Problem, wenn, ich sag mal, man die Schritte auf dem Weg tut, die man gehen sollte, dann halt auch noch die Emotionen kombiniert mit ein bisschen Nachdenken und nicht nur blind dann einfach die Sachen macht, die sich gut anfühlen und dann am Ende aufgrund der Regeln, die man sich selber gesetzt hat, sagen muss, insgesamt geht das hier nicht so auf, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, das ist also, ich glaube, an sich ist das erstmal eine Sache, die total nachvollziehbar ist. Aber das heißt jetzt erstmal nicht, dass es einfacher ist, damit umzugehen, wenn man weiß, warum es stattfindet.
Absolut, weil es ja doch dann doch in dem Moment überraschend kommt, obwohl es nicht überraschend ist, ne? Weil man die Erwartung halt die ist, dass das Ereignis ja so eintritt, wie man es geplant hat, und nicht so, wie es dann tatsächlich eintritt.
So, jetzt sind ja du und ich nicht erst seit gestern auf dieser Welt und auch nicht erst seit gestern selbstständig und auch nicht erst seit vorgestern irgendwie das erste Mal enttäuscht worden. Was ist denn so eine gängige, vielleicht können wir mal reingehen, so eine gängige Herangehensweise, wie man das vielleicht verhindern kann oder wie man schauen kann, dass man da, ich sag mal, das negative Outcome ein bisschen reduziert?
Ich glaube einfach, dass man, wenn man im Vorfeld die Erwartung halt nicht zu hoch setzt und zu hoch schraubt, die Fallhöhe halt deutlich geringer ist. Ne? Gibt ja den schönen Spruch, wer hoch fliegt, der kann tief fallen. Und ich glaube, wenn man die Erwartung einfach nicht zu hoch stapelt und immer halt auch sich auch das Worst-Case-Szenario halt vor Augen führt, das heißt, was kann passieren, wenn es nicht so eintrifft, und wie gehe ich damit dann auch in dem Fall um? Also mich auch immer wenn ich mich mit der positiven Situation auseinandersetze, auch gleichzeitig vielleicht die schlechteste mit im Auge zu haben, was nicht heißt, dass wir uns auf die schlechte versteifen müssen, aber auch immer zu wissen, dass die auch eintreten kann.
Ich denke, das ist aber auch leichter gesagt als getan. Und je nachdem, wie stark das oder wie selten das ist, worauf wir zielen, auch dementsprechend nochmal ein Stück schwieriger. Also bei dir war es jetzt das Beispiel, ich denke mal, du hast jetzt, ich sag mal, einen Kundendurchlauf bei dir im Geschäft. Dass, wenn da mal jemand vielleicht sich nicht dafür entscheiden sollte, Kunde oder Kundin zu werden, ist es nicht der Weltuntergang. Aber bei dem Haus war es ja eine Sache, wo du lange gesucht hast und wo dementsprechend auch mehr dran hing und auch einfach die Chance, dass das umzusetzen ist, seltener passierte. Also so wirkt es zumindest auf mich.
Absolut.
Und ich sage mal, ein ähnliches Verhältnis sehen wir häufig bei Leuten, wo eine Beziehung vielleicht nach kurzer Zeit auseinanderfällt oder nicht so richtig startet und sich am Ende nicht findet. Oder bei Leuten, die eben. Beispiel, wir haben ja einige junge Sales schon über die Jahre kennengelernt und auch begleitet. Ich sag mal, wenn die ersten zwei, drei Kunden, die man da begeistern möchte, von egal was auch eigentlich, wenn das nicht so passt, wie man sich das vorstellt, wenn man doch selber so überzeugt davon war, dass das eine total gute Lösung ist, das trifft dann noch umso härter, als wenn man das halt gefühlt jede zweite Woche macht. Das heißt, meine persönliche Wahrnehmung wäre ein, je seltener ein Ereignis ist, wonach man Verlangen entwickelt, desto härter trifft es einen auch.
Dem kann ich voll ganz zustimmen. Das sieht man ja auch im Sport ganz häufig, ne? Wenn man jetzt so auf Meisterschaften hinarbeitet, ne? Oder auf Olympische Spiele oder sowas, dann ist das ja nicht ein Ereignis, was jetzt jede Woche eintritt, sondern da wird lange drauf trainiert. Und dann ist die Enttäuschung halt groß, wenn man dann halt nicht die Platzierung erreicht, die man sich da vielleicht auch vorgenommen hat, ne?
Ich glaube, es gibt ein Video, was ich dazu empfehlen kann, was das auch relativ gut zeigt. Also nicht über den letzten Part, aber eine Sache, die dieses ganze Emotionale massiv gut unter Beweis stellt. Es gab letztens, oder kann es schon sein, dass vor einigen Jahren war, und ich das letztens drüber gestolpert bin, mal einen Schwimmwettkampf, wo, ich sag mal, zwei Freunde in angelehnten Bahnen geschwommen sind. Und der eine hat nach Jahren des Trainings hat er da Gold geholt und sein Kumpel ist Zweiter geworden. Und nachdem der erste Erster und der zweite Zweiter geworden ist, ist der erste über die Bahn zu dem anderen rüber und ne, die sind sich in den Arm gefallen, haben einander gratuliert und so weiter. Und daraufhin wurde der erste Platz disqualifiziert, weil nämlich noch andere Schwimmer noch nicht fertig waren mit ihrem Rennen und man während des Rennens nicht die Bahn wechseln darf und das Rennen ist noch aktiv, während andere Schwimmer am Schwimmen waren. Und die emotionale Reaktion, die da auf Video aufgenommen wurde, von dem ersten Platz, als er mitbekommen hat, dass das gerade komplett nach hinten losgegangen ist. Mal davon abgesehen, dass die Schiedsrichter hier sich auch sehr fragwürdig verhalten haben. Und ich glaube auch, da ist halt die Frage, wenn wir das jetzt, du hast es vorhin schon angesprochen, wie man damit umgeht, vielleicht sich nicht zu doll drauf freuen. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das erstmal als Laufthese funktioniert, Gregor, wie schaffen wir es dann trotzdem, dass wir die Sachen machen, die wir zur Zielerfüllung brauchen?
Ich glaube, das ist halt die Kunst, ne? Also dich nicht zu stark drauf zu fokussieren, aber trotzdem halt das Nötige zu tun, dass, wenn das Ereignis eintritt, also jetzt in dem Fall Haus, ich kann ja mal ein Beispiel geben, da geht es dann um Umbaumaßnahmen. Da geht es um, ne, wie gestalte ich was. Da muss man sich ja trotzdem, wenn man so ein Haus kauft, ja Gedanken drüber machen, hey, muss ich vielleicht da Kapital auch noch reinstecken? Welche Firmen muss ich beauftragen? Welche Handwerker würde ich benötigen? Was kostet das Ganze alles? In welchem zeitlichen Rahmen läuft sowas ab? Auch das sind ja alles Sachen, die sollten schon geplant sein, damit man da halt nicht so ganz blauäugig reinläuft, weil ich glaube, auch dann könnte die Erwartungshaltung schwierig werden, die man vielleicht dann entwickelt. Und das muss halt in der Balance bleiben. Ich glaube halt auch, dass Enttäuschung dann echt okay ist, wenn man das Ziel nicht erreicht. Aber die Frage ist halt, wie gehe ich danach damit um? Also traurig sein, das hatten wir ja auch schon in unseren anderen Aufnahmen, ist ja tendenziell erlaubt. Und auch gar nicht schlimm. Auch das möchte ich hier nochmal betonen. Also die Enttäuschung, die darf auch da sein. Nur die Frage ist halt, wie gehe ich halt im Nachgang damit um? Also buddle ich mir dann ein Loch und ne, mach alles dunkel und grab mich ein. Oder geht's halt weiter an der Stelle?
Was ich so wahrgenommen habe über die Jahre, das, was man so als schlimm empfindet, man stumpft da auch ein bisschen ab. Ich glaube, das ist auch einfach ein Teil von menschlicher Existenz, dass man, je nachdem, was man schon so durchgemacht hat, so eine innerliche Keksdose aufbaut, wie David Goggins das sagen würde, wo man immer wieder reingreifen kann und sagen, oh ja, stimmt, das hier war eigentlich schlimmer. So, also ich meine, das ist ja eine Möglichkeit. Und ich glaube auch, dass meine Laufthese an der Stelle wäre, hättest du in dem Bereich noch drei andere Häuser gehabt, die du dir angeschaut hast, zum Beispiel, dann wäre das Gefühl nicht so schlimm gewesen. Daran können wir jetzt erstmal nichts ändern, weil wir ja den Markt nicht ändern können von den Häusern. Aber vielleicht kann man ja zum Beispiel den Zeitrahmen ändern, der angesetzt ist. Oder eine Zwischenlösung finden, die kein unsauberer Kompromiss sein muss. Also das wäre quasi auf der lösungsorientierten Seite und noch nicht auf der emotionalen Seite. Und dazu kommt eben, ich glaube, noch viel mehr dieses, dass es zwei verschiedene Art und Weisen gibt, wie Menschen Sachen bewerten können. Es gibt Menschen, die denken ergebnisorientiert und es gibt Menschen, die denken prozessorientiert oder lernorientiert, nennt man das. Und ich sag mal, aus einer lernorientierten Perspektive hast du eigentlich soweit alles richtig gemacht. Du hast dir das angeschaut, du hast dir saubere Grenzen gesetzt, du hast geschaut, wie du würdest du es weiterentwickeln, du hast die Kommunikation gestaltet, du hast ja auch für die Kommunikation Unterstützung gesucht in dem Bereich, wo du es gebraucht hast, für den Rest ebenso. Das sind alles Verhaltensweisen, die wir am nächsten Mal die Wahrscheinlichkeit nochmal deutlich erhöhen, dass es alles richtig läuft von Anfang an. Aber aus einer Ergebnisperspektive könnte man natürlich sagen, na, jetzt habe ich die ganzen Aufwand gemacht, jetzt ist nichts mehr rumgekommen. So, also das ist ja, ich glaube, das, was mir in der Psychologie damals mal beigebracht wurde, und daran glaube ich auch, und deswegen funktioniert das vielleicht auch für mich, ist, dass man sich als Mensch entscheiden kann oder sich trainieren kann, ob man eher ergebnis- oder eher lernorientiert ist. Wie ist da dann deine Einschätzung zu?
Absolut, weil das Ganze mit den Gewerke auseinandersetzen wird mir ja auch in Zukunft einfach helfen, schneller auch Einschätzungen zu treffen. Ne? Das war jetzt alles, weil das für mich auch der erste Aufschlag so war, mich damit wirklich intensiv auch zu befassen, war das für mich viel, viel Neues. Ne? Ich habe mich mit vielen Menschen ausgetauscht, aus verschiedenen Handwerksbereichen, die schon Häuser gebaut haben, mein Schwager, der gerade ein Haus baut, wie der Sachen halt handhabt und habe dann natürlich dann auch viel Gehirnschmalz und irgendwie auch reingesteckt in die ganze Sache. Dass ich, wenn jetzt ein ähnliches Objekt wiederkommen würde, ne, ich viele Entscheidungen deutlich schneller treffen kann, weil ich schon eine Orientierung habe. Und ich fände es für mich auch gut, die Grenze zu halten. Ne, was natürlich auch, das ist ja auch so eine Gefahr, wenn man so ein großes Ziel hat, dass man dann seine eigenen Grenzen nicht mehr schätzt. Dass man halt sagt, ne, ich habe mir ein Limit X gesetzt, jetzt bietet jemand 30.000 mehr. Ja, okay, mache ich halt auch. So, oder ich überbiete den sogar. Und bietet halt 40.000. Das sieht man ja bei Auktionen ganz, ganz oft. So. Und da bin ich eigentlich sehr stolz, weil ich sage, okay, das ist mein Limit, das halte ich. Mehr bin ich nicht bereit dafür zu zahlen, weil sonst der Deal für mich kein guter mehr ist. Und wenn es damit klappt, gut. Wenn es damit nicht klappt, war es jetzt halt echt Kacke und darf auch Kacke sein. Aber jetzt habe ich mich damit auch schon ganz gut angefreundet.
Ich denke auch, dass die meisten Dinge, oder das habe ich mal irgendwo gelesen und ich habe es für mich so ein bisschen adaptiert, wenn sich irgendwas anfühlt, als hättest du gerade einen massiven Schlag in die Magenkuhle bekommen, auch emotional, dass man sich die Frage stellt, wie schlimm ist das jetzt? Wie schlimm ist das kurzfristig, mittelfristig und langfristig? So, und ich glaube, darüber habe ich, oder das ist, oder vielleicht zum persönlichen Umgang, mein Gefühl ist, für mich ge bisher gewesen, wenn ich sowas habe, wenn ich so eine Situation habe, die mich frustriert, dann ist das Emotionen in sich drin halten, was total schädlich ist. Das heißt, erstmal muss es irgendein Ventil geben. Ja, man kann, also jetzt eine Wand einschlagen, würde ich jetzt nicht vorschlagen, aber man kann irgendwie vom Balkon mal laut runterbrüllen oder man kann auch weinen und irgendwie traurige Musik anmachen oder man kann sich irgendjemandem anvertrauen. Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, erstmal Dinge rauszulassen. Und erst wenn das so richtig stattgefunden hat, dass man dann in diesen Denkmodus darüber nachgeht, weil ich glaube, wenn man versucht, emotionale Probleme sehr verkopft zu lösen, dass man sich dann tendenziell eher nochmal Tage oder Wochen im Kreis drehen kann. So würde ich es für mich persönlich einschätzen. Wohl wissen, dass das nicht immer des Pudels Kern ist und das lösungsletzter Schluss. Oh, so viele Sprichworte heute. Aber das wäre so die Idee, wie ich es denken würde.
Bin ich völlig bei dir. Der Druck muss erstmal runter, ne? Also der emotionale Druck muss da vom Kessel. Das ist mein nächstes Sprichwort. Wo man dann, glaube ich, auch erst wirklich klar drüber nachdenken kann und reflektieren kann. Ne? Und jetzt blicke ich da auch schon deutlich positiver einfach da darüber weg. Ne? Auch Sport kann ja ein super Ventil sein. Also, ne? Muss ich jetzt mit keinem Menschen boxen, aber manche hauen da halt gerne mal gegen Boxsack oder ein Kissen oder whatever. Ne? Um da halt auch körperlich vielleicht einfach die Spannung einmal rauszunehmen.
Also nehmen wir erstmal mit, Rezept für das Ganze ist, sich tendenziell eher auf so einer mittleren emotionalen Ebene zu befinden, sich nicht so stark von Dingen abhängig zu machen, aber auch sich auch nicht, also nicht so stark zu freuen, aber auch das nicht zu verwerfen und quasi die Idee zu verwerfen und daran nicht weiterzuarbeiten. Beides wäre nicht gut, sondern eher sich so zu verhalten, als wäre das Verhalten erstmal das, was man in den Vordergrund stellen sollte, ob man das hinbekommt, weil das die Chancen erhöht. Und wenn es dann trotzdem schwierig wird, nicht verzagen, Emotionen rauslassen, auch eine Art und Weise, die für einen funktioniert. Idealerweise nichts, was einen strafrechtliche Probleme einbringt. Also jetzt besoffen das Auto gegen die Wand fahren, wäre jetzt nicht top of my list unbedingt oder sich mit Leuten prügeln. Ja, aber und das dann zu nehmen, um nach, vielleicht so ein bisschen nach der emotionalen Erschöpfung dann ranzugehen, okay, mal realistisch, wird mich das jetzt kurz-, mittel- oder langfristig, wie wird es mich genau betreffen? Und wie kann ich den nächsten Schritt in die richtige Richtung machen? Also nur einen Ansatzpunkt zu finden. Und ich glaube, dabei hat man schon wieder so einen Circle gefunden, Lösungsansatz, mit dem es dann wieder weitergehen kann.
Genau, und oft sind das ja auch Situationen, die uns jetzt, also unser Leben ist in der Regel nicht davon abhängig, wie diese Entscheidung auf dieses Ziel ausgeht oder nicht. So, und das ist auch ganz wichtig, dass ich das, glaube ich, bewusst zu machen. Also jetzt in unserem Fall, ich erlebe trotzdem in einer total wunderschönen Wohnung. Ne? Und wir haben es warm, wir haben es trocken, und allen geht's gut.
Ich fand Minimalismus in dem Sinne halt, oder nicht unbedingt Minimalismus, aber dieses Zurückbesinnen fand ich konzeptionell immer eine phänomenale Idee, aber sie widerstrebt ein bisschen der Angewöhnung oder der Habituation des Menschen an seine neuen Umweltreize. Weil Beispiel, wenn wir jetzt mal über die reine Geldwelt sprechen, eine Lohnverdopplung, zum Beispiel 500 auf 1000, fühlt sich genauso gut an wie von 1000 auf 2000 oder von 5000 auf 10.000. Also emotional ist das eine Sache, die dabei immer gleich stattfindet. Und dementsprechend, wenn man da unter dem, woran man sich gewöhnt hat, zurückbleibt, jetzt mal geschäftlich gesprochen, da gibt es ganz tolle Studienlagen drüber, dass das vor allen Dingen Geschäftsleitende massiv, massiv betrifft. Und am Ende fühlt sich das für mich immer so an, wie eigentlich nur die Wahl der richtigen Perspektive. Fast alles lässt sich darüber lösen, aber das ist mit der schwierigste Skill, den man so lernen kann im Unternehmertum.
Absolut. Perspektivwechsel ist oftmals das, was sehr, sehr gut helfen kann. Und da mir persönlich helfen da immer sehr, sehr gut Gespräche darüber, ne, mit Leuten, die das verstehen können. Gerade im Unternehmertum ist es ja auch oft so, dass da viele die Situation nicht unbedingt fassen können, wie man sich dann so fühlt, wenn man dann so komplett selbstständig halt ist. Aber ja, oftmals ist so ein Blick von außen neutral sehr hilfreich. Und wenn man den selbst vielleicht gerade auch nicht findet, mit jemandem zu finden, der den vielleicht einen auch geben kann.
Und das ist die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Wenn ich mir mal die letzten, wie lange kennen wir uns jetzt schon? 5 Jahre anschaue. Ich sage mal, das ist auch eine Funktion, die wir beide füreinander, glaube ich, relativ häufig erfüllt haben. Also wir telefonieren auch, wenn es uns beiden richtig gut geht. Das ist so ein bisschen wie so ein Tagebuch. Es gibt gute Studienlagen darüber, dass Leute mehr in ihr Tagebuch schreiben, wenn sie einen schwierigen Tag haben. Und so würde ich auch die Frequenz unserer Gespräche so ein bisschen andeutet, wie viel Emotionales in unserem Leben. Muss nicht nur negativ sein, ist auch sehr viel Positives dabei natürlich. Aber ich glaube, dass so dieses, oh, da ist was. Ich brauche mal. Das ist eine Sache, die uns da auch über die Jahre echt zusammengeschweißt hat. Und wo ich auch sagen würde, am Ende des Tages wird menschliche Unterstützung durch fast nichts ersetzt. Also man kann tolle YouTube-Videos schauen, Podcasts hören, Bücher lesen. Aber der einfachste Weg ist meistens immer noch der zwischenmenschliche.
Absolut. Und auch mit dir selbst kommst du ja nur an einen gewissen Punkt. Also du brauchst ja auch den Input von außen und das Gespräch einfach. Ne? Auch was, wir sind ja selbst in einer Zeit der Selbstoptimierung aktuell, beschäftigen uns da ja auch viel mit. Aber alles kannst du halt nicht selbst dir aneignen, sondern du brauchst immer auch mal ein Feedback von außen, ob Sachen, die du selbst vielleicht, was du siehst, in deiner Eigenwahrnehmung oder Fremdwahrnehmung auch dem entsprechen. Und demzufolge darfst du einfach mal was abkippen bei jemandem. Das ist okay.
Und in dem Sinne würde ich sagen, machen wir heute einen Cut runter und vielleicht kleine Aufforderung oder kleiner Wunsch von unserer Seite. Überlegt doch mal, mit wem in eurem näheren Umfeld ihr gerne was teilen möchtet. Gerne auch unseren Podcast, aber tendenziell einfach Sachen, die euch auf dem Herzen liegen. Boah, das war gerade cheesy. Finde ich gut. Genau meine Art von Ziel. Und dann dürfen wir euch erstmal noch eine wunderschöne Restwoche wünschen. Wenn ihr es auf den Sonntag hört, natürlich noch einen schönen Restsonntag und bis zum nächsten Mal.
Jawohl, bis dahin. Ciao, ciao.